Herzlich willkommen zum Farmcast.
Folge 35, Schweinepest.
Ja, heute geht's nicht um die Wurst, na, vielleicht auch ein Stück weit, sondern ums Schwein.
Ja, um die Schweinepest, also genauer gesagt um die afrikanische Schweinepest. Abgekürzt ASP.
Ja, wir schauen uns heute mal an, was ist eigentlich so die Schweinepest und warum ist vielleicht auch so gefährlich, beziehungsweise warum ist ja auch so verbreitet jetzt in den Medien vor allem, warum hört man so viel darüber?
Genau, und gehen halt so auf die Dinge ein, die halt auch Landwirte betreffen oder was, wie sie sich absichern können und sowas. Wie war deine Woche, Peter?
Ja, die Woche ist ehrlich gesagt gar nicht so viel passiert. Also mir fällt jetzt spontan gar nichts ein, was ich jetzt erzählen könnte.
Also nichts Weltbewegendes sozusagen?
Nee, wüsste ich jetzt nichts gerade, ja. Beim Farmcast gibt es irgendwie was Neues?
Ja, da hat uns jemand auf Twitter geschrieben und zwar Nutrix, mal jetzt mal locker ausgesprochen, der hat uns geschrieben: Hey ihr beiden, danke für euren Podcast. Ich bin auf der Suche nach einem Podcast, der mir erklärt, wie Rindermast heute in Deutschland funktioniert. Was bekommen die Tiere zu essen? Was sind gesetzliche Rahmenbedingungen? Wollt ihr das nicht mal in einer Hintergrundfolge etwas ausführlicher betrachten? Ja, natürlich. Machen wir doch gerne.
Ja, auf jeden Fall. Spannendes Thema haben wir auch so ja noch nicht dabei. Mhm. Werden wir auf jeden Fall irgendwann nächster Zeit
mal einbringen.
Dann mal bringen. Ja, genau.
Genau, und gerne öfter mal so schreiben irgendwie, das finden wir echt toll und da freuen wir uns riesig drüber, wenn wir ein bisschen Feedback von euch bekommen.
Ja, und vor allem auch Input.
Genau.
Dann geht's weiter. Wir haben noch einen Audiokommentar jetzt bekommen. Das war auch mehr oder weniger so ein Stück weit vielleicht der Grund auch für das Thema. Hat man zwar schon im Hinterkopf, aber war im Endeffekt war das der entscheidende Punkt nochmal.
Sönke hat uns wieder einen Audiokommentar geschickt. Den haben wir ja schon mal gehört bei uns in der Folge und da hören wir doch gleich mal rein.
Moin, hier ist der Sönke aus Flensburg. Ich habe schon so lange nichts mehr von mir hören lassen und schreibe mir immer Stichpunkte auf für all die Folgen, die ich gehört habe. Nun muss ich mal wieder ein paar Sachen erzählen. Also die Folge 28, auf ein neues, die erste Folge nach dem Jahreswechsel, die hat mir natürlich am besten gefallen, weil da meine ganzen Fragen beantwortet wurden. Und dafür möchte ich mich einfach mal bedanken. Das habt ihr ganz klasse gemacht. Ja, Instagram habe ich jetzt auch installiert, habe ich auch genutzt. Ich folge euch jetzt, ich bewundere eure Bilder und dann kann man sich das Ganze noch viel besser vorstellen. Dann ist mir aufgefallen, eine Folge oder zwei Folgen später habt ihr über Meiereien gesprochen und ich habe es auch in den Medien gehört. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Landwirtschaft sich viel zu sehr von den Meiereien abhängig macht, denn letztendlich bestimmen die Milchpreise. Und jetzt fangen die auch an und wollen ein Glyphosatverbot durchsetzen. Ja, was dann bedeuten würde, dass Landwirte, die Glyphosat verwenden, keine Milch mehr abliefern dürfen. Und das, finde ich, geht mir ein bisschen zu weit. Das sollte der Landwirt selber entscheiden, solange das noch zugelassen ist, ob er Glyphosat verwendet oder nicht. Grundsätzlich ist es natürlich schön, wenn man es nicht mehr nimmt, aber in einigen Bereichen lässt es sich leider nicht vermeiden. Ja, dann habt ihr die Folge 32, Grüne Woche live. Da muss ich echt mal sagen, Respekt. Also ich könnte, glaube ich, nicht auf einer Bühne stehen und live podcasten. Ihr habt mich richtig neugierig gemacht auf die Grüne Woche. Ich habe das schon mit meiner Frau besprochen. Aber mit ihr zusammen wird das wohl nichts werden, weil sie kann im Frühjahr keinen frei bekommen. Aber ich habe schon geguckt, wann sie im nächsten Jahr läuft. Und ich will mal gucken, ob ich das auch schaffe, da hinzukommen. Ja, dann kam die Folge 34, Bauer Willi. Das ist ja echt eine coole Socke, von denen hatte ich noch gar nichts gehört. Was mir nicht so gut gefallen hat, ist, dass ihr am meisten darüber gesprochen habt, wie man bei den Hörern am besten ankommt und wie man mit den Social-Media-Geschichten umgeht und so weiter. Ich hätte mir ein bisschen mehr zu dem Thema gewünscht. Aber was ich richtig gut fand, war, dass er erzählt hat, dass ihn einige Menschen vorschreiben wollen, was er in einem Interview zu sagen hat. Und dass er sich das definitiv nicht vorschreiben lässt, das fand ich gut. Und wir brauchen viel mehr Menschen, die sich nichts vorschreiben lassen und ihre Meinung sagen. So, und das letzte Thema macht mir gerade so ein bisschen Sorgen. Und zwar geht es da um diesen BHV1-Herpesvirus. Hier bei uns in Schleswig-Holstein ist das bei einem Tier ausgebrochen. Und auf 3 weiteren Betrieben sind wohl insgesamt 1800 Tiere, die diesen Virus in sich tragen, infiziert und werden jetzt geschlachtet. Ich traue den Behörden, wenn sie sagen, dass nur das eine Tier quasi gekeult werden muss und nicht vermarktet werden darf, dass aber die Tiere, die den Virus nur in sich tragen, vermarktet und verkauft werden dürfen. Ich hoffe nur, dass wir Verbraucher da nicht wieder in irgendeine Panik verfallen und dadurch wieder die ganze Branche in Verruf gebracht wird. Und das Gleiche gilt auch für die deutlich schlimmere afrikanische Schweinepest. Ich hoffe wirklich, dass wir uns das ein bisschen vom Leib halten können und dass das nicht wirklich wieder zu einem Verfall der Preise führt. Was mich mal interessieren würde, müsst ihr Landwirte euch oder ihr Tierhalter euch dagegen versichern oder seid ihr quasi zwangsversichert, dagegen zahlt der Staat? Wie funktioniert das denn? Das ist ja nicht nur ein mentales Thema, wenn die auf einmal den Stall leer räumen und alles, alle Tiere töten und schlachten. Es ist ja auch ein wirtschaftliches Thema, wo man dann drüber nachdenken muss. Gibt's da irgendwelche Entschädigungen? Das würde mich mal interessieren. Ansonsten bin ich nach wie vor begeistert von eurem Podcast. Macht weiter so. Ich merke auch, dass ihr immer mehr auftaucht bei Twitter, Facebook und so weiter. Und das finde ich richtig super. Macht weiter so. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Verbessern könnt ihr eh nichts mehr. Einfach nur weiter Werbung machen für die Landwirtschaft, weil ohne euch sehe es echt schlimm bei uns aus. Ja, mehr bleibt dazu nicht zu sagen. Ich wünsche euch einen schönen Tag aus dem jetzt gerade leicht verschneiten Schleswig-Holstein und ich höre von euch spätestens in 2 Wochen. Tschüss, der Sönke aus Flensburg.
Wie wir schon gehört haben, geht es auch ihm um die Schweinepest momentan. Man merkt daran auch schon, das Interesse ist auf jeden Fall da, weil es momentan auch, glaube ich, echt so ein Thema ist, was ziemlich, ich sage jetzt mal, viral ist.
Genau. Sönke hat ja, glaube ich, nochmal von diesem Herpesvirus mal kurz angesprochen, was so Rinder betrifft. Aber in dieser Folge geht es ja jetzt eher um die Schweine.
Ja, wir fangen mal mit Zahlen und Fakten an.
Erstmal, also man kann sagen, das erste Mal ist eigentlich die afrikanische Schweinepest 2007 außerhalb Afrikas aufgetaucht. Die hat sich halt von Georgien nach Russland über die baltischen Staaten nach Polen ausgebreitet. 2017 trat das Virus erstmals in Tschechien auf, damit so nah an Deutschland wie nie zuvor. In Polen ist es dann weiter Richtung Westen gewandert. Die deutschen Behörden befürchten, dass das Virus nach Deutschland gelangen und schwere Schäden anrichten könnte. Leider verenden an der afrikanischen Schweinepest in Ländern östlich von Deutschland immer mehr Wild- und Hausschweine. Im Jahr 2017 wurden in Polen, Tschechien, Rumänien, der Ukraine und den 3 baltischen Staaten insgesamt 4140 Fälle gemeldet. Im Januar 2018 allein 759 Fälle. Polen ist mit 312 Fällen im Januar der am stärksten betroffene EU-Staat. 2015 beobachten die Experten von Jahr zu Jahr eine Verdopplung der Fälle. Ja, und es wird davon ausgegangen, dass sich der Erreger in den Wildschweinpopulationen von Litauen, Lettland, Estland und in Ostpolen endemisch und damit dauerhaft etabliert hat. Das ist natürlich auch ein Problem, ne?
Ja, also es kommt auch ein Stück weit daher, vor allem in den östlicheren Staaten, Polen und Tschechien. Also ich glaube zumindest, dass es daher ein Stück weit kommt auch, dass da einfach auch mehr Schweine gibt. Da drüben hat es schon immer viele Schweine gegeben, grundsätzlich. Und auch Wildschweine.
Ja?
Ja, genau. Im Norden von Polen ist eben ja ein neuer Infektionsherd entstanden, wie du ja auch gerade in deinen Zahlen schon bestätigt hast, oder was die Zahlen ja auch bestätigen, dass da einfach momentan wieder viel los ist. Genau, das war eben in Warschau an der Grenze zu Russland. Der Infektionsherd ist halt, was steht zu einem Ausbruch im russischen Gebiet Kaliningrad in Verbindung. Ja, und es liegt halt nur 400 Kilometer von der deutschen Grenze weg im Mecklenburg-Vorpommern-Bereich. Also da haben wir noch 400 Kilometer. Das ist halt schon nah, würde ich jetzt mal sagen. Und ich glaube, das ist auch so, warum es jetzt auch in Deutschland so ein großes Thema ist, weil man jetzt einfach merkt, okay, es kommt ziemlich nah an uns ran jetzt momentan.
Und langsam merkt man hier so, die Landwirte kriegen auch langsam schon ein bisschen, wie soll ich sagen, was heißt Angst, aber ja, das sind natürlich so Existenzen, die da auch irgendwo auf dem Spiel stehen.
Ich finde es grundsätzlich ja nicht ganz so schlimm, dass es auch jetzt in Deutschland auch medial so bekannt oder so publik ist, weil vielleicht bringt es ja einfach auch in der Vorbeuge zumindest ein bisschen was oder im Schutz ein bisschen was, weil so haben es halt viele Leute auch im Kopf und passen vielleicht auch dann ein Stück weit mehr auf, vor allem halt auch die Landwirte auf ihre Bestände. Von dem her finde ich es auch gut, dass es praktisch schon jetzt, bevor es überall ausgebrochen ist, jetzt schon eigentlich ein ziemlich großes Thema ist.
Ja, umso früher, umso besser. Ne? Vor allem in Deutschland kann man umso früher halt auch irgendwie drauf reagieren.
Das Ding ist halt ganz einfach, so wie bei jedem Virus, es gibt halt einfach keine hundertprozentige Kontrolle beziehungsweise keinen Schutz irgendwie direkt. Das ist halt das Problem, dass man einfach keine hundertprozentige Kontrolle daher bekommt und die Verbreitung eben auch überhaupt nicht kontrollieren beziehungsweise nachvollziehen kann oder nachverfolgen kann, so ungefähr. Ja, und es wird halt mit Elektrozäunen und Duftzäunen versucht, da gerade eben die Wildschweine, bei denen man ja auch nicht weiß, haben die den Virus, haben sie denn nicht, beziehungsweise wie ist in der Wildschweinpopulation der Virus unterwegs, deswegen werden auch so oft die Wildschweine in den Medien dazu gezeigt.
Eigentlich so als die großen Verbreiter auch irgendwo, ne? Wird da davon gesprochen. Also, was heißt, es kommt so rüber in den Medien, ne?
Ja, im Endeffekt finde ich aber eher, das sind nicht unbedingt die großen Verbreiter, sondern das sind eben die Halter des Viruses. Die den Virus, ich will jetzt sagen, speichern irgendwo in dem Gebiet, aber im Endeffekt ist es so ein Stück weit. Also in den Wildschweinpopulationen dreht sich praktisch dann der Virus immer im Kreis oder bleibt eben auch da bestehen, genau. Ja, und dann haben wir eben, ja, die eigentliche Verbreitung findet ja über Kilometer hinweg anders statt.
Landwirte fordern ja auch die Tötung von 70% aller Wildschweine.
Und das ist schon ein Thema, was, glaube ich, auch viele ein Stück weit angeht, weil ich meine, 70% der Wildschweine einzudämmen, ja, das ist schon eine Zahl.
Ja, und das sind auch mit Jungtiere gemeint.
Ja, Muttertiere und Frischlinge, ja, genau. Genau. Im Endeffekt, gerade zu dem Thema Wildschwein, da möchte ich auch kurz was sagen.
Hau raus.
da wird eben oft drauf geschimpft, sage ich mal, oder oft der Grund dafür, dass ja auch die Wildschweinpopulationen in den letzten Jahren bei uns so gewachsen sind, wird ja oft auf die, ich sag mal, böses Wort Monokulturen zurückgeführt. Sagen viele, ja, der Mais bzw. der Rapsanbau sind daran schuld. Auf großen Flächen vor allem, und da halten sich die Wildschweine dann noch viel besser. Aber es ist meiner Meinung nach so, dass nicht unbedingt das Problem ist, das, was angebaut wird, weil so ein Wildschwein frisst nicht nur Mais oder Raps und das ist auch gar nicht das ganze Jahr verfügbar. Den Mais können sie am Anfang nach der Aussaat kurzzeitig fressen, wenn das Saatgut noch im Boden liegt. Das ist es ein paar Tage praktisch verfügbar für die Pflanze, für das Wildschwein.
Ja.
Und dann fressen sie ja den Mais erst wieder im Herbst, wenn er in der Milch- oder Teigreife ist. Das heißt, da ist fast ein halbes Jahr dazwischen oder auf jeden Fall 4-5 Monate. Da braucht natürlich so ein Wildschwein auch was zum Fressen. Also nur deswegen, dass es irgendwie jetzt angeblich mehr Mais gibt, glaube ich nicht, dass es daran liegt, dass es mehr Wildschweine gibt. Ich glaube, es kommt mehr von den ostdeutschen Ländern einfach mehr rüberkommen. Dadurch, dass die Grenzen geöffnet wurden, dadurch, dass einfach auch dazwischen alles viel offener jetzt
Können die Populationen sich weiter ausbreiten und über mehrere Grenzen hinweg halt sich die Populationen und so ausbreiten. Ja. So wie der Wolf, der kommt auch langsam nach Deutschland und damit ja wahrscheinlich auch Wildschweine, oder?
So. Ja, so könnte ich es mir eher erklären, weil ich könnte jetzt nicht auf die Pflanzenbestände zurückführen, finde ich. Ja, weil, wie du sagst, der Wolf ist ein gutes Beispiel. Der Wolf kommt garantiert nicht zu uns, weil er jetzt bei uns irgendwie auf den Feldern was Besseres zu fressen bekommt. Ne? Also das ist im Endeffekt ja dasselbe. Und noch ein anderes Thema ist, was man auch vielleicht ab und zu mal sehen muss, ist einfach, dass auch die Waldbestände in Deutschland umgestellt wurden in den letzten Jahrzehnten. Und man ist halt weg von den Mischwäldern, mehr zu den Laubwäldern ein Stück weit. Das ist natürlich dann auch super Sache für ein Wildschwein, Eicheln, keine Ahnung,
Buchweggern
und so weiter. Die ganzen, ja, sag ich mal, Laubbaumfrüchte. Ja, die werden natürlich auch von denen geliebt. Und ich glaube, das trägt einfach dazu bei, dass die Populationen so wachsen. Weil früher hatten wir ja auch kein Problem mit den Wildschweinen.
Ja,
und im Ende, Im Endeffekt wurde da auch schon was auf den Äckern angebaut. Also.
Das heißt sozusagen, allgemein kann man nicht sagen, jetzt nur wegen der Landwirtschaft und dem Mais, wie du ja gerade gesagt hast, sondern allgemein durch mehrere Faktoren spielen da wieder ein, warum sich die ausbreiten.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist jetzt gar nicht so unser Thema jetzt gerade. Das wollte ich nur mal noch hier dazu sagen, weil es gerade einfach gut passt.
Ja. Was man vielleicht positiv, aber sagen kann, ist im Vergleich zur Maul- und Klauenseuche erkranken deutlich weniger Tiere an der afrikanischen Schweinepest.
Ja, weil es auch eben sich auf eine Tierart ja beschränkt.
Ja.
Auch, also das macht, denke ich, schon einen Unterschied.
Also wenn man eine hat, die auf mehrere Tiere geht, das ist ja dann auch, oder ne, viel, viel schlimmer an sich.
Also was ich jetzt dazu sagen kann, ist, denke ich, auch, dass ein großer Grund ist, dass die Schweineställe sehr geschlossen bei uns in Deutschland sind. Das sind ja oft ganz geschlossene Systeme, wo von außen ja nichts rein und rauskommt. Auch von der Hygiene her, der Landwirt, der hat praktisch immer zwei Klamotten, der hat extra nur, wenn er im Stall geht, komplette sag mal, Hygieneschleuse auch mit Desinfektionswasserbad und so weiter. Also die Schweineställe haben einen sehr hohen Hygienestandard, um ja wahrscheinlich auch genau sowas eben zu vermeiden.
Da habe ich auch schon gehört, dass da so Landwirte auch schauen müssen, dass sie die Schädlinge fernhalten. Ist ja natürlich klar, alles, was von außen nach innen kommt, ist natürlich auch ein Problem.
Ja, Nager meinst du?
Ja, so, genau. Ja,
die kommen halt rein, ohne dass man sie jetzt direkt abhalten kann.
Ja, genau. Es gibt Ritzen in den Türen und was weiß ich. Ne? Also, ja. Ich glaube, das ist auch ein allgemeines Thema, aber da machen wir, glaube ich, mal eine eigene Folge über Schädlingsbekämpfung.
Ja, genau.
Was kann man sagen zur Absicherung für Landwirte? Tierbesitzer ist laut Tiergesundheitsgesetz verpflichtet, für bestimmte Tierarten Beiträge an die Tierseuchenkasse zu zahlen. Also es gibt anscheinend wirklich eine Tierseuchenkasse.
Ja, gibt's auch, ja, habe ich, also kenne ich ja von meinem Betrieb auch.
Ja?
Mhm.
Und ihr zahlt da auch immer ein, ne?
Ja, genau. Wahrscheinlich,
genau. Beitragspflicht besteht in Bayern für Rinder, einschließlich Wasserbüffel, Wiesende und Bisons. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier so, naja, okay, keine Ahnung.
Ja.
Dann Pferde, Schweine, Schafe, Hühner und Truthühner. Aus eingehobenen Beiträgen werden umfangreiche Leistungen erbracht. Wir haben uns jetzt ein bisschen mehr so auf Bayern halt beschränkt.
Ja, und aufs Grundsätzliche halt, dass man auch mal versteht, dass es sowas gibt.
Genau.
Und was der Landwirt eigentlich damit macht oder was es dem eben hilft, ja.
Aber wir hauen jetzt auch noch mal in die Shownotes einen Link rein, wo man sich nochmal über die afrikanische Schweinepest ein bisschen informieren kann vom Deutschen Bundesinstitut für Risikobewertung. Was macht die afrikanische Schweinegrippe so schlimm, beziehungsweise warum ist sie so gefährlich?
Weil es halt einfach grundsätzlich ein Virus ist. Virus ist immer sehr schwierig.
Mhm.
Die Verbreitung ist einfach schwer nachzuvollziehen. Es führt zum Tod der Tiere und es muss halt eben der ganze Bestand im Endeffekt einmal dann auch gekört werden.
Das Problem ist ja wirklich, wie du ja gerade angesprochen hast, wenn ein Schwein im Stall infiziert ist, selbst der Rest müsste ja nicht infiziert sein. Ja? Also die Wahrscheinlichkeit zwar auch irgendwo gering, aber deswegen macht man es ja, keult mal den kompletten Bestand. Das ist natürlich ein echt traurige und böse Sache halt. Ne?
Ja, bei größeren Beständen vor allem, gibt es einen Impfstoff dafür. Ich habe jetzt auch noch nichts gelesen, dass irgendwie schon was im Anflug ist, mehr oder weniger, sondern es heißt immer, nee, gibt nichts.
Kann man sich bei der Schweinepest anstecken? Das für Menschen und andere Haus- und Wildtiere ist sie ungefährlich. Das ist ja schon mal auch mal ein positiver Punkt, den man mal hier erwähnen kann. Also da braucht man sich keine Gedanken machen, irgendwie, dass das wie vielleicht eine andere Grippe irgendwie auf Menschen überspringen könnte oder auf die Haustiere oder sowas. Also da, was ist mit Lebensmitteln von infizierten Tieren? Da auch wiederum, weil es ja nicht ansteckend ist, gibt es auch kein Gesundheitsrisiko durch Verzehr von Lebensmitteln, die infiziert sind. Aber was auch wichtig ist, um eine Ausbreitung des Erregers zu verhindern, ist es aber wichtig, die Lebensmittel nicht irgendwie aus Risikogebieten mitzubringen. Ja, jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Russland oder so, wo vielleicht die Schweinepest so verbreitet ist oder hier rüberkommt, dass man da Lebensmittel kauft und die dann nach Deutschland einführt.
Das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt, wie ist er überhaupt nach Europa gekommen? Das ist ja durch einen Menschen passiert.
Hauptsächlich, ne?
Ja, genau. Und jetzt spielen wir mal zur Frage, wie es eben sich eben verbreitet ist. Natürlich durch die Schuhe, durch Reifen von Fahrzeugen und Autobahnen. Und eben, was ich auch als großes Ding finde, was du gerade schon gesagt hast, ist eben auch Lebensmittel oder Essensreste. Da wenn zum Beispiel jetzt ein LKW-Fahrer sich ein Schinkenbrot holt in Polen, in den einfach halt in dem, sag ich mal, Risikogebiet, fährt er mit nach Deutschland, hat es vielleicht nicht gegessen und schmeißt es irgendwo an der Raststätte raus. Mhm. Ja, dann frisst es ein Wildschwein und dann haben wir eigentlich das schon hier. Mhm. So ein Wildschwein hat vielleicht so einen Ausbreitungsradius von vielleicht 15 bis 30 Kilometer. Mhm. Ja, also weil sich die einfach halt auch nicht in größeren Gebieten so aufhalten. Also da, die haben ja immer sehr kleine Gebiete. Also da muss es schon, dass da mal 50 bis 30 Kilometer zusammenkommen. Das sind ja dann mehrere Rudel, die in Kontakt kommen schon, ne? Weil ja. Wildschweine ja sehr kleines Gebiet haben, wo sie sich eigentlich bewegen. Und ja, der große Ausbreitungsweg geht eigentlich über den Menschen eben ja. Genau über sowas, was ich gerade ja, erklärt
gesagt habe. Ja, und beim Wildschwein ist es ja so, warum verbreitet sich oder wie verbreitet sich das zum nächsten Wildschwein? Das ist auch einfach so, dass die Wildschweine, die jetzt angenommen, wenn man es jetzt mal weiterdenkt, der LKW-Fahrer, der an der Raststätte das Wurstbrot weggeschmissen hat zum Beispiel, dann kommt ein Wildschwein, geht an den Müll oder findet es und isst es dann, wird krank, bekommt Fieber, stirbt. Da sind wir auch wieder bei der Frage, welche Symptome verursacht das Virus und da ist es das Fieber und dadurch stirbt das Schwein dann. Und die verändern und nach 5 Tagen ungefähr kommen dann die Fliegen, die legen Larven und die anderen Wildschweine aus der Gruppe fressen wiederum diese Larven und infizieren sich damit dann an der gestorbenen Wildsau.
Ja.
Wie lange ist ein infiziertes Fleisch ansteckend? Bei einer Wurst, selbst wenn es tiefgekühlt ist zum Beispiel, ist es halt nach 400 Tagen immer noch ansteckend und kann als Verbreitungsherd wirken. Also am besten nichts in die Natur reinschmeißen, ja. Wenn man aus den östlichen Ländern kommt oder so. Oder allgemein ist es ja auch keine gute Sache.
Das ist auch der wichtigste Punkt, den wir auch mitgeben müssen. Mhm. Ja, der Mensch ist, wenn wir Menschen ein bisschen drauf aufpassen, hilft es auf jeden Fall extrem, oder ja, hilft es auf jeden Fall extrem, dass die Ausbreitung ein bisschen eingedämmt wird.
Ja, letztendlich gibt es auch ziemlich viele Menschen, die das bewohnen und hier die Infrastruktur gebildet haben. Von daher ergibt sich das ja eigentlich auch, dass der Mensch ein guter Überträger ist, auch für andere Krankheiten jetzt.
Ja, ja jetzt ja. Kommen wir noch zum Audiokommentar vom Sönke. Da haben wir noch ein paar Fragen jetzt mit reingenommen. 2 sind es. Genau, die beantworten wir jetzt auch noch. Die auch mit zum Thema beitragen natürlich.
Werden Landwirte bei der Keulung ihres Bestandes entschädigt? Wir haben jetzt mal geguckt für Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen. Also in Bayern ist die Entschädigung pro Schwein 1.500 Euro, in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen auch. Da ist es aber so, dass halt die Entschädigung nicht dafür ist, dass der Arbeitsausfall des Landwirts sozusagen entschädigt wird, sondern er kriegt wirklich nur für das geschlachtete Schwein das Geld. Und das ist halt auch ein bisschen
hart. Also der Verdienstausfall, ja, vor allem bei der Stallstilllegung, er kann ja in der ganzen Zeit eigentlich nichts mehr tun. Im Endeffekt kann er nichts produzieren. Das ist, ja, hat er halt auch keinen Verdienst mehr, ne, weil er nichts zum Verkaufen hat.
Genau. Und dann muss der Stall wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, desinfiziert werden. Das sind ja auch nochmal einige Kosten, die dann auf den Landwirt drauf zukommen und dann wieder den Bestand aufbauen.
Ja, dann die nächste Frage. Mhm. Wie hoch ist der Beitrag pro Tier? Ja, der ist praktisch jährlich und ist dann pro Tier, wird er bezahlt? Mhm. Ja, und es kommt auch aufs Bundesland jetzt drauf an, haben wir ja vorher gerade schon gehabt, soll man sich auch am besten für sein eigenes Bundesland immer selber informieren. Ich meine, die Landwirte draußen, die wissen das ja in der Regel. Mhm. In Bayern ist für jedes Schwein, auch fürs Ferkel, zahlt man pro Kalenderjahr und pro Tier dann 1 Euro ein. Mhm. Ja, und Niedersachsen haben wir noch auch mit drin, da wären es zum Beispiel pro Schwein 65 Cent, die man einzahlen muss. Oh, in Nordrhein-Westfalen ist es 2018 beitragsfrei.
Mhm. Ja, also 2017 zahlen sie was und 2018 dieses Jahr nichts.
Ja, und vor allem auch von der Staffelung ganz anders wie.
Ja.
Ja. Nicht so pauschal.
Genau, also wenn man in Bayern für Schwein, auch Ferkel und so 1 Euro zahlt, zahlt man halt hat man 2017 für, also bis 50 Tiere gerade mal 10 Euro gezahlt, das kann man ja dann runterbrechen. Und wenn es dann drüber geht,
ja.
Genau. 20 Cent pro Tier sozusagen.
Ich hoffe, wir haben alle Fragen auch beantwortet, die uns gestellt wurden, sage ich mal.
Mhm. Wenn noch welche Fragen sind, gerne stellen.
Ja, was man auf jeden Fall zusammenfassend sagen kann, die deutsche Landwirtschafts-, also die ganze Landwirtschaft in Deutschland hat auf jeden Fall Angst, sage ich mal, davor. Mhm. Und im Endeffekt stellen sich die Politiker oder auch eben die die Leute, die das vielleicht auch forschen oder sich damit befassen, sagen, es ist nicht ob, die Frage ist nicht, ob sie kommt, sondern wann sie kommt, die afrikanische Schweinepest. Also sind sich alle ziemlich sicher, dass sie auf jeden Fall hier irgendwo erste Fälle kommen werden in Deutschland.
Ja, manche reden, sagen schon irgendwie, es handelt sich nicht mehr um Monate, sondern um Wochen. Ja.
Also ist auf jeden Fall ein Thema, was uns die nächsten Wochen, Monate auf jeden Fall noch begleiten wird.
Ja, wir können allgemein nur das Beste hoffen, dass es halt nicht so eintritt, wie wir uns das vielleicht alle gerade ausmalen.
Ja.
Ja.
Ja, wir werden es im Endeffekt erfahren dann.
Ja. Wohl oder übel.
Ja. Ja, dann haben wir noch unseren Abschluss.
Ja, wie?
Sind wir schon am Ende der Folge. Erstmal noch, habt ihr vielleicht noch Fragen zur afrikanischen Schweinepest? Wollt ihr euch vielleicht in die Diskussion einfach mit einbringen? Habt ihr Gedanken dazu? Was haltet ihr davon? Auch vor allem zu dem Thema mit dem Wildschwein, mit der Jagd, das oft gefordert wird. Oder interessiert euch einfach irgendwas anderes noch zum Thema? Diskutiert auf jeden Fall gern mit. Entweder ihr macht es auf Facebook, da findet ihr uns unter Farmcast, der Landwirtschaftspodcast, oder auf Instagram, Farmcast-Podcast, oder Thorsten auf
Twitter, Farmcast-Podcast.
Genau.
Ja. Oder, wie gesagt, auf unserem Blog www.farmcast.de.
Ja, auch gern bei Mail. Bei Mail flattert ja öfters mittlerweile schon was rein.
Genau.
Gibt es auch immer wieder interessante Kommentare und Anregungen. Jo, und super cool wäre es dann in dem Zug auch, wenn ihr uns auf iTunes bewertet, damit der Farmcast noch an Reichweite gewinnt und auch andere Leute mehr Bezug zur Landwirtschaft bekommen.
Ja. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis zur nächsten Folge.
Das war der Farmcast.
Mit Peter
und Thorsten.